Die große Menschenporträtistin Herlinde Köbel wird heute 85 Jahre alt. Als sie uns vor 4 Jahren besuchte und Ursula Heller ihr gegenüber saß, fragte die als erstes: Frau Köbel, wenn Sie jemanden ins Gesicht sehen, worauf schauen Sie zuerst?
Natürlich zuerst auf die Augen und auf den Mund. Das sind die wichtigsten sozusagen Zeichen. Was für Augen hat er? Sind sie strahlend? Was geht von den Augen aus? Und natürlich auch der Mund. Hängt er? Ist es eher ein Mund, der nach oben geht? Aber jedenfalls, das sind die 2 entscheidenden Nachrichtenträger eines Menschen zuerst mal.
Zu Gast bei Ursula Heller.
Herlinde Köbel blickt den Menschen in die Seele.
Also Sie sehen meine Augen funkeln und den Mund nach oben, weil ich mich wahnsinnig freue, dass Sie heute hier sind. Nochmal herzlich willkommen, Herlinde Köbel. Ihre Bilder kennt jeder, bewusst oder unbewusst. Sie haben so prägnante Bilder gemacht, Porträts von Politikern, von Angela Merkel bis Gerhard Schröder, Bilder von jüdischen Intellektuellen, die den Holocaust überlebt haben, Schriftsteller, Kommissare, Kommissarinnen, TV-Kommissarinnen. Sie waren in deutschen Wohn- und Schlafzimmern und so weiter und so fort. Ihr aktuelles neues Projekt heißt Faszination Forschung. Sie haben 60 Wissenschaftler kreuz und quer über die Welt verteilt besucht. Haben Sie so eine Schätzung, wie viele Bilder inzwischen in Ihrem Archiv, in Ihrer persönlichen Schatzkammer sich angesammelt haben?
Nein. Ich weiß nur, dass es sehr, sehr viele sind und ganze Regale voll noch, also von den analog, wie ich noch analog fotografiert habe, ganze Regale voll mit Ordnern. Aber ich kann Ihnen nicht sagen, wie viel. Aber es hat mich auch nie interessiert. Das Interessante ist, was ist das Neue, an was arbeite ich gerade? Also es ist immer ein Blick in die Zukunft und nicht in die Vergangenheit. Und ich schaue nach den neuen Dingen, und die mich beschäftigen und mit denen ich mich dann auch befassen muss, vor allem geistig befassen muss. Auch.
Klingt nach einem guten Lebensmotto, Blick nach vorne und nicht rückwärts gewandt. Gibt es eine gemeinsame Klammer all dieser sehr unterschiedlichen Projekte, die ich eben kurz angesprochen habe?
Ich würde sagen, der rote Faden ist der Mensch natürlich. Ja. Der zieht sich durch alle Projekte durch, sei es im Wohnzimmer, Schlafzimmer oder wie jetzt in Faszination Wissenschaft, die Top-Wissenschaftler der Welt oder die jüdischen Porträts, also das sind die überlebenden jüdischen Persönlichkeiten, die noch im Holocaust überlebt haben. Also es ist immer der Mensch in seiner Lebensart oder Lebensweise. Also ich versuche immer von dem jeweiligen Thema eine Art Essenz zu bekommen. Deshalb arbeite ich auch so lange an einem Thema, über viele Jahre oft, sodass man dann hinterher alles, was einem nach ein paar Jahren oder was man als Schwäche gefunden hat an Bildern, rausfliegt, sodass dann eine Essenz bleibt, aber nicht nur in den Bildern in dem Sinne. Ich beschäftige mich ganz intensiv mit jedem Thema, lese sehr viel, sodass ich dann immer... Für mich ganz wichtig ist, dass ich einen Kreis schließe, dass ich wirklich ein Thema vertieft habe und dadurch so eine ganz andere Dichte und Aussage, Emotion natürlich aber auch habe, aber auch so eine Art geistigen Inhalt den Fotos mitgegeben habe.
Weil Sie gerade von Essenz sprechen, das ist eine sehr witzige, originelle Idee, die Sie jetzt in Ihrem aktuellen Projekt umgesetzt haben, Faszination Wissenschaft. Sie haben jeden Wissenschaftler gebeten, die Essenz seiner Forschung in die Handinnenfläche zu malen, wie eine Formel quasi. Wie sind Sie auf diese Idee gekommen?
Ja, die Idee kommen immer zu mir, muss ich sagen.
Also die fliegen zu Ihnen, oder?
Ja, die haben etwas mit mir und aus meinem Innern heraus und zu tun und vielleicht kommen auch zu mir, in dem Sinne so eine Mischung. Also wie ich den ersten Wissenschaftler fotografiert habe, das war Peter Seeberger, hatte ich ihn gleich gebeten, seine Formel auf die Hand zu schreiben. Und das ist, er arbeitet ja dann in einem Impfstoff gegen Malaria natürlich. Und er hat eine ganze Reihe von sozusagen Formeln da aufgeschrieben. Und ich fand das so faszinierend. Und vor allem, es ist etwas, was den Menschen, den Wissenschaftlern zeigt, eben als das Porträt eben auch, aber auch zugleich seine Wissenschaft eben. Was hat ihn beschäftigt? Oder für was hat er den Nobelpreis bekommen? Oder was ist seine philosophische Haltung? Und somit war mir das ein Anliegen oder auch eine Freude und diese Art von Ganzheit wiederum zu zeigen, den Menschen, die Persönlichkeit, aber auch, wie gesagt, die Forschung als sich noch dazu und zwar in einem einzigen Bild. Und das Schöne war nämlich, ich hatte erst manchmal Bedenken, machen Sie denn mit? Das sind ja Leute, alles sehr gestandene Leute,
ja,
wie man so sagt.
Die Brains dieser Welt.
Ja, ja, sie sagen es. Aber sie fanden das, die Idee auch ganz toll und haben also gerne mitgespielt. Und das Schöne war auch, dass am Anfang waren sie noch ein klein bisschen steif. Und dann habe ich gesagt, Sie können das machen, wie immer Sie wollen. Wo immer Sie die Hand hin tun wollen, das ist Ihre Sache. Sie können das spielen. Und dann sieht man auch an den Bildern, wie Sie selber so eine Art kindlichen Freude mitgemacht haben. Und diese kindliche Freude, denke ich, das ist auch so etwas Wesentliches der Forscher, die sie behalten müssen, auch ihr ganzes Leben, wenn sie Erfolg haben wollen.
Einfach die Neugierde.
Neugierde auf, und auch etwas Spielerisches, Experimentieren. Wo ich gemerkt habe, dass das genau etwas ist, was auch den Charakter auch dieser Forscher, dieser Persönlichkeiten wieder trifft, dieser Wissenschaftler.
Wie lange haben Sie an diesem Projekt gearbeitet? Sie sind eine Frau mit langem Atem und viel Geduld und Hartnäckigkeit.
Das brauchen übrigens auch die Forscher. Das ist übrigens auch ein Satz, den mir Forscher gesagt haben. Man braucht ein ungeheures Maß an Flexibilität und Hartnäckigkeit. Ich habe ja die Forscher auch alle interviewt. Ich habe sie gefilmt auch alle. Und ich habe 5 Jahre an dem Projekt gearbeitet. Also wirklich 5 Jahre. Und damals, und das ist das Interessante, damals war Wissenschaft und Wissenschaftler absolut kein Thema in der Gesellschaft. Heute, durch Corona, ganz überraschend jetzt, sind die Wissenschaftler im Blickpunkt der Gesellschaft. Ich finde, es ist ganz wichtig, also erstmal, dass man in der Gesellschaft erkennt, wie wichtig Wissenschaft ist. Es ist etwas wirklich Wesentliches und bedeutet also auch, unsere Zukunft hängt von der Wissenschaft auch ab. Und aber auch, dass die Wissenschaftler mehr mit der Außenwelt kommunizieren. Früher waren sie ein bisschen im Elfenbeinturm und jetzt reden sie. Und ich denke auch, dass es ganz wichtig ist, dass sie das vermitteln, was sie tun. Es ist zwar manchmal abstrakt, aber das kann man sehr wohl auch ins Worte fassen, dass es jeder einigermaßen versteht und begreift, was sie tun. Oder zum Beispiel Paul Nurse, der englische Nobelpreisträger, sagte, wir haben eine Verantwortung, mit der Gesellschaft zu kommunizieren. Ich gehe auch in Schulen, um meine Forschung zu erklären und mit Kindern zu sprechen und mit Schülern zu sprechen. Ich denke, das ist etwas, was sich verändert?
Frau Kölbel, Sie haben Molekularbiologen getroffen, Wissenschaftler, die sich in schwarze Löcher reinwühlen, die Spezialisten für künstliche Intelligenz, für neuronale Netze und so weiter und so fort. Haben Sie selber so ein kleines Zweitstudium gemacht? Nicht, Zweitstudium reicht gar nicht, aber Sie haben wahrscheinlich unheimlich viel gelernt, selber auch in der Zeit.
Das stimmt, ich habe unheimlich viel gelernt, ja. Also ich hätte am Anfang nicht gedacht, dass es so spannend wird. Ich hatte auch gedacht, naja, es ist ein bisschen trocken, so ungefähr, Wissenschaft. Aber es war überhaupt nicht. Es ist wirklich so interessant. Und wenn man mal sich auf so ein Thema einlässt und eben versucht, es zu begreifen und in einer Weise, dass es eben nicht abstrakt ist, ist das Thema an sich auch spannend. Und dann, mir ging es aber auch darum, die Person, die Persönlichkeit, die das tut, die erforscht, die Wissenschaftler auch in dem Sinne lebendig zu machen. Natürlich sind sie lebendig, aber lebendig zu machen in dem Sinne, dass man etwas von ihnen begreift. Also ich habe sehr wohl auch den Mensch auch in den Blickpunkt gehabt, woher kommen Sie? Warum sind Sie in der Wissenschaft? Oder wie sind Sie da hingekommen? Gab es Mentoren? Gab es Förderer etc.? Aber auch sehr wohl, wir sehen ja nur, wenn jemand den Nobelpreis gekriegt hat, dass er den Nobelpreis hat. Und dann sozusagen, wunderbar das ist. Ich habe Sie sehr wohl immer gefragt, was waren die Hindernisse? Woran sind Sie gescheitert? Oder dieser lange Weg nach oben, der lange Weg nach oben. Und einer sagte sogar, lassen Sie sich durch Scheitern zum Erfolg führen. Also Scheitern gehört dazu, aber man darf es nicht als Scheitern sehen, sondern eben als Entwicklung, zu etwas zu kommen, was man vorher noch nicht gesehen hat.
Eine Stunde, zwei Menschen im Gespräch auf Bayern 2. Ursula Heller trifft
Herlinde Kölbel, Seismografin ihrer Zeit.
Und sie hat gerade ihr Buch veröffentlicht, Faszination Wissenschaft, Begegnung mit 60 Top-Wissenschaftlern aus aller Welt, Fotos, Interviews und Filme. Frau Kölbel, so begeistert, wie Sie gerade erzählt haben, auch von den unterschiedlichen Themen und Ihre Herangehensweise an diese Menschen. Sind Sie selber auch eine Forscherin in gewisser Weise?
Im Prinzip könnte man das, glaube ich, sagen. Also ich erforsche Menschen. Und ich habe übrigens gesehen, dass es auch Parallelen gibt zwischen den Wissenschaftlern und der Kunst oder den Künstlern. Das hat mich überrascht, dass mehrere von den Wissenschaftlern sagten, es gibt Gemeinsamkeiten zwischen Wissenschaft und Kunst. Also erstmal natürlich eben auch, wie gesagt, die Neugier, aber auch immer das Spielerische, aber auch immer sie keine Angst zu haben vor, auch vor Scheitern,
ja,
oder andere Wege zu gehen, aber auch eine gewisse Hartnäckigkeit oder Obsessivität gehört auch dazu, Leidenschaft absolut. Ich denke, da gibt es Parallelen, ja.
Wie war das bei Ihnen in Ihrer Jugend? Sind Sie rangeführt worden an Naturwissenschaften?
Nein, das kam erst mit der Zeit. Und es gab in den letzten Jahren, gab es auch in Berlin einmal im Jahr diese Tagung Falling Walls. Mhm. Die ist immer am 9. November. Und da werden Wissenschaftler auch aus der ganzen Welt eingeladen. Und die dürfen aber nur eine Viertelstunde reden. Mhm. Und auch nicht überziehen, dann werden sie von der Bühne geholt. Aber das fand ich auch interessant, diese Knappheit, in der sie ihre Forschung darlegen mussten, und die Vielfältigkeit, die hat mich schon inspiriert dort. Und ich habe mich dann auch mit ein paar jüngeren Forschern angefreundet. Und dadurch ist auch es sind Freundschaften, es ist ein Austausch entstanden und auch eine gewisse Inspiration, in dieses Thema einzusteigen, ja.
Also war das so eine Art Schlüsselerlebnis, dass ich...
Ich denke schon, ja. Ja.
Haben Sie denn rausgefunden, was diese Wissenschaftler und Wissenschaftlerinnen, was die treibt und was die denken, auch über die Geister, die sie rufen mit ihren Erfindungen?
Also was sie treibt, ist natürlich eindeutig ihr Forscherdrang. Das ist also, der ist fast unbezähmbar, muss ich sagen. Ich habe viele Wissenschaftler gefragt, auch wie ist ihre Verantwortung für das, was sie tun. Und ich kann mich noch sehr gut erinnern, bei den jüdischen Porträts hatte ich auch alle drei Naturwissenschaftler, die beteiligt waren an der Wasserstoffbombe in der Entwicklung, und auch Edward Teller. Und ich habe ihn gefragt, ob er Verantwortung habe für das, was er erforscht hat. Der hat gesagt damals, wir haben keine Verantwortung. Das ist die Gesellschaft, die Politiker, die machen das oder benutzen das, was wir machen. Und deshalb war mir die Frage nach der Verantwortung auch sehr wichtig. Tzich Hanover, der israelische Nobelpreisträger, sagte, er hat zum Teil recht, aber der andere Teil ist aber auch, dass die Gesellschaft genauso Verantwortung hat für das, weil Wissenschaft in der Gesellschaft ist, das Ergebnis ist in der Gesellschaft.
Sie haben jetzt eben die Verbindung zwischen Kunst und Wissenschaft kurz angesprochen, einmal der Treiber Neugierde und dann auch die Fehlerkultur. Wie ist es bei Ihnen? Ist die Neugierde Ihr Treiber über all die Jahre, die Sie fotografieren? Ist das Ihre Motivation oder Ihre Energiequelle?
Na, die Energie ist erstmal in mir. Mhm. Die ist ganz wichtig. Ohne Energie schaffen wir nichts. Aber die Neugier ist natürlich eine große Triebfeder, aber auch nochmal etwas, deshalb habe ich ja an so unterschiedlichen Themen gearbeitet eben, dass ich immer wieder eine neue Welt erschließe. Einerseits natürlich dadurch, dass ich mich wirklich einlasse. Einlassen ist überhaupt das Thema grundsätzlich in ein Thema, aber auch einlassen in jeden Menschen, in die Wissenschaftler und so weiter. Und das andere ist natürlich auch, dass ich dadurch meinen eigenen Horizont erweitere. Das heißt, meine Welt wird ungeheuer größer und ich habe so viele Erkenntnisse, dass das schon wieder ungeheuer stimulierend ist, sowas zu erleben und seinen eigenen Geist zu erweitern und aber auch zu fordern. Das macht mir großen Spaß.
Wie ist das mit dem Zugehen auf diese Menschen? Sie haben nun wirklich die Top-Brains dieser Welt getroffen. Haben Sie dann schon manchmal ein bisschen mehr Herzklopfen gehabt als normalerweise?
Eigentlich nicht. Und zwar einfach, erstmal habe ich schon so viele Menschen fotografiert, interviewt. Und das ist das eine. Das andere ist aber, dass ich mich wirklich extremst vorbereite. Mhm. Und das ist etwas ganz, ganz Wichtiges, ganz grundsätzlich. Der andere merkt, dass ich mich auf ihn und das, was er getan hat, eingelassen habe.
Das ist eine Wertschätzung.
Exakt, das ist genau das, es ist die Wertschätzung. Also es ist von mir aus ein Respekt für den anderen. Und er merkt, die kommt nicht und stellt einfach ein paar komische Fragen, sondern die will wirklich etwas wissen.
Sie haben auch die Politiker angesprochen, die Sie vor der Kamera hatten, in Langzeitstudien auch zum Teil. Gibt es einen Unterschied? War es leichter, die Wissenschaftler zu fotografieren oder leichter, die Politiker abzulichten?
Es sind völlig andere Persönlichkeiten, völlig andere Persönlichkeitsstrukturen. Ich meine, ein Politiker muss öffentlich sein, er muss sich präsentieren, ständig in den Medien sein. Also er muss extrovertiert sein, sehr extrovertiert sein. Nur wenn er in den Medien ist, wird er wieder gewählt. Er muss im Gespräch sein. Wissenschaftler sind sozusagen in ihrem Labor und forschen vor sich hin. Also die sind auf sich selber konzentriert und nicht so sehr auf die Außenwelt.
Habe ich mir eingebildet, dass es einen Unterschied gibt? Die Wissenschaftler, die durften lächeln auf den Fotos, aber die Politiker nicht?
Das stimmt. Also erstmal, zu beiden habe ich kaum Anweisungen gegeben. Also bei den Politikern habe ich deshalb gesagt, bitte nicht lächeln, weil die immer in die Kamera lächeln. Das ist so eine Art Standardlächeln, also wie gesagt, wie Modellächeln. Das ist ein Modellächeln. Und das wollte ich nicht. Und deshalb habe ich nur gesagt, schauen Sie mich mit einem ruhigen, offenen Blick an, aber wie gesagt, nicht dieses Kameralächeln. Deshalb diese, so die einzige kleine Anweisung. Und bei den Wissenschaftlern war es so, wenn die mit ihrer Hand gespielt haben, dann haben die automatisch zu lachen angefangen oder haben sich selber amüsiert über die Hand. Und also dieses Spiel mit der Hand hat die einfach in einen anderen Zustand versetzt, sodass die automatisch gelächelt oder sogar gelacht haben. Und ich habe auch den Wissenschaftlern absolut keine Anweisung gegeben, was sie schreiben sollen oder was sie tun sollen oder wo sie die Hand hin tun sollen. Nichts, damit es wirklich sozusagen etwas aus ihnen kommt und etwas erzählt. Weil dieses Erzählen über Menschen, das ist, glaube ich, auch noch etwas, was ich immer versuche. Eine Erzählung über diesen Menschen. Eine Geschichte, die man sehen kann, fühlen kann.
Die Fotokünstlerin Herlinde Kölbl war im Oktober 2020 zu Gast bei uns in 1:1 der Talk. Heute wird sie 85 und wir gratulieren mit einer Wiederholung des Gespräches von vor 4 Jahren. Im letzten Kapitel hat sie schon erwähnt, dass sie als Autodidaktin zum Fotografieren kam. Nun wollte Ursula Heller wissen, wann und wie dieser Glücksfall zustande kam.
Die Kamera kam ungefähr in den Ende 70er Jahren in mein Leben. Und ich war sozusagen auch eine Suchende, wahrscheinlich bin ich immer eine Suchende, hatte damals meine Kinder fotografiert beim Seilhüpfen und habe aber damals schon mich zu den Kindern ins Gras gesetzt, also nicht von oben runter die Erwachsenenperspektive, sondern Teil dieses Spiels zu sein, Teil des Spiels zu sein. Und da sind ganz fantastische Bilder entstanden und ein Freund von mir, der sagte, Mensch, du bist ja talentiert, ich zeige dir, wie man Film entwickeln macht und solche Dinge. Das hat er dann gemacht und somit bin ich eigentlich in die Fotografie gekommen. Und ich glaube, dieses nicht von oben herab zu fotografieren, sondern eben wieder Teil des Ganzen zu sein, ist schon etwas, mein Stil oder meine, so wie ich Fotografieren verstehe eben, nicht teilnahmslos zu sein oder wenn ich auch gefilmt habe, immer dabei zu sein. Der andere, der Betrachter, eben sozusagen statt meiner mit dabei ist oder mitfühlt, wie der andere Mensch ist.
Dieses Einlassen, das haben Sie eben auch genau beschrieben, wie das war, als Sie die Forscher, die Wissenschaftler getroffen haben. Sie haben auch, so habe ich zumindest den Eindruck, immer einen sehr sympathischen Blick, einen empathischen und sympathischen Blick auf die Menschen. Gibt es da trotzdem dann irgendwann einen Punkt, wo Sie sagen, so jetzt Distanz, sonst mache ich mich, würden wir im Journalismus sagen, gemein mit der Sache und dem Menschen? Ich muss da einen Abstand halten?
Ich glaube, ich habe einen empathischen Blick auf Menschen, das stimmt. Und ich muss auch von Anfang an eine Bereitschaft haben, mich mit dem anderen einzulassen, wie gesagt, aber auch ihm näher zu kommen. Sonst gelingt es nicht. Es gelingt nur, wenn wir miteinander kommunizieren, auf welcher Ebene. Es geht manchmal nonverbal. Aber es darf nie auf der Weise sein, dass ich Anweisungen gebe, da bin ich Regisseur und der andere ist Schauspieler. Das versuche ich immer zu vermeiden, immer. So dass es aber eben, wie gesagt, diese verbale oder nichtverbale Kommunikation gibt. Und dann entsteht aber auch etwas Neues. Und ich glaube noch etwas, ich versuche dem anderen ein Gefühl zu geben, dass er angenommen ist, dass er so sein kann, wie er wirklich ist, dass er mir nichts vorspielen muss.
Wenn Sie sagen, Sie wollen da nicht die Regisseurin sein, wie sagen Sie denn der Bundeskanzlerin, dass sie nicht lächeln darf?
Ich meine, das mit dem ruhigen, offenen Blick, das ist eine kleine, das ist ein Satz, den ich am Anfang gesagt habe. Und dann kommt das Spiel ja jedes Jahr. Ja. Und jetzt brauche ich gar nichts mehr zu sagen. Jetzt weiß sie ja schon, wir haben ein Ritual, was sich jede Zeit wiederholt. Und heutzutage muss ich gar nichts mehr sagen. Sie weiß es einfach schon.
Sie sind ja immer noch verabredet, Sie zwei. Ja. Und am Anfang hat die Kanzlerin gezögert, oder? Also als Sie angesprochen haben auf dieses Projekt und sie wusste, oh, das dauert jetzt viele Jahre.
Ja, sie meinte, man muss doch heute in der Zeitung stehen und nicht erst in 8 Jahren. Was soll denn das Ganze? Aber sie hat es dann mit der Zeit, hat sich ihre Haltung völlig verändert. Ich habe in dem Buch dann immer alle gefragt, wie war das nun für sie, diese 8 Jahre befragt und fotografiert zu werden? Und da sagte eben auch Angela Merkel, am Anfang mochte ich gar nicht, oder hat nicht gesagt, mochte ich gar nicht, aber fand ich es lästig, so ähnlich hat es gesagt, wenn sie gekommen sind. Und irgendwann mal plötzlich habe ich meine Sekretärin gefragt, war die Kölbel dieses Jahr schon da? Das heißt also, ich wurde schon erwartet. Es war eine Spiegelung. Das heißt, meine Fragen waren eine Spiegelung des letzten Jahres. Sie wussten, dass es eben später erst veröffentlicht wird. Das ist anders. Ich habe auch völlig anders gefragt. Sondern was Sie gelernt haben, was Sie verlernt haben, was waren die Schwierigkeiten, was ist passiert, welchen Preis haben Sie bezahlt? Also ich hatte völlig andere Fragen gestellt, wo Sie, und das ist, glaube ich, etwas Wesentliches, wenn Sie in solchen Positionen sind, kommen Sie nicht zum Innehalten und zum Denken. Nun sitzt jemand vor Ihnen, der Ihnen wohlgesonnen ist und fragt alle diese Dinge bei Ihnen ab. Und Sie müssen nachdenken, reflektieren über sich selbst und das, was Sie getan haben und wie Sie dieses Jahr verbracht haben, was Sie erfahren haben. Und deshalb habe ich gemerkt, dass das für alle angenehm war, oft mehr als angenehm, weil sie eine Stunde der Reflexion hatten, die sie sonst nicht gehabt hätten.
Spuren der Macht heißt dieses Buch. Es gab viele Ausstellungen, auch mit den Bildern, die sie dort über 8 Jahre aufgenommen haben. Wie viele Politiker waren es nochmal? Ich weiß gerade die Zahl nicht.
Also es sind nicht nur Politiker dabei gewesen, sondern auch 2 Vorstandsvorsitzende,
ja,
und damals auch noch Herr Schirmacher von der FAZ.
Genau, von der Allianz,
ja,
und von Siemens, Heinrich,
ja,
von Pira, genau. Ja. Angela Merkel wird ja manchmal als die Physikerin der Macht bezeichnet. Ihr Buch heißt Spuren der Macht. Wie macht sich die Macht sichtbar? Wie fällt die auf? Welche Spuren hat die hinterlassen im Gesicht und in der Haltung von Frau Merkel über die Jahre?
Man kann natürlich das viel in der Presse sehen, aber ich würde so sagen, die Entwicklung, was sich verändert hat, natürlich auch, wird man sehen, wenn sie nicht mehr Kanzlerin ist, weil es dann die ganzen Bilder werden dann ausgestellt und es wird dann ein Buch werden, aber erst am Ende der Kanzlerschaft.
Dann waren Sie nicht so traurig, als die Kanzlerin gesagt hat, sie verlängert nicht, oder? Weil dann bald ihr nächstes Buch erscheint.
Ach, ich finde es sehr schön, diesen Termin jedes Jahr bei der, ja, Kanzlerin. Und sehr angenehm. Also ich meine, und das ist wirklich auch etwas, vielleicht ist da schon etwas, sie war ja Physikerin, wie Sie schon erwähnt haben. Aber auch da kommt etwas zum Tragen, vielleicht auch als Parallele zu den Wissenschaftlern. Sie ist uneitel. Wenn ich daran denke, viele Männer damals, ich meine, auch die Politiker ändern sich im Moment gerade auch etwas, aber diese Eitelkeit, diese männliche Eitelkeit der Politiker, die war schon manchmal sehr auffallend und wirklich ein Gegensatz zur Nicht-Eitelkeit von Angela Merkel, ja.
Haben Sie da jetzt gerade an Gerhard Schröder gedacht, etwa?
Manche lieben eben die Kameras sehr.
Da kann ich mir vorstellen, dass so jemand wie Gerhard Schröder wahrscheinlich gesagt hat, oh toll, ich werde fotografiert, und dann erst realisiert hat, dass es aber nicht immer vielleicht das schöne Bild ist, das er von sich wünschen würde in der Öffentlichkeit. Oder gab es so Momente, wo,
ja,
wo das
Visier
gefallen ist?
Ich glaube, nicht umsonst hat er gesagt, naja, jetzt brauche ich wieder neue Bilder für den Wahlkampf, aber Sie machen ja ganz andere Bilder. Ich brauche ja für den Wahlkampf schönere Bilder, hat er gesagt.
Wie steht es eigentlich um die Macht der Fotografin?
Ich glaube, man darf es nicht als Macht sehen. Also wenn ich das jemals als Machtinstrument sehen würde, das wäre für mich nicht das Richtige. Ich kann nur für mich sprechen. Ich suche immer den Dialog, das Miteinander. Und dadurch, glaube ich, entstehen andere Bilder, als wenn ich mich mächtig fühlen würde. Und ich glaube, dass etwas ganz Grundsätzliches, da sind wir wieder bei Grundsätzlichem, ist das Ego zurücknehmen. In der Fotografie, im Gespräch, beim Filmen, Ego zurücknehmen, ist also für mich ein ganz, ganz großes Credo.
Sie würden auch nie sagen, ich schieße ein Foto?
Nie. So gruselt es mir eher.
1:1, der Talk auf Bayern 2. Ursula Heller im Gespräch mit
Herlinde Kölbl, Fotografin und Dokumentarfilmerin.
1980 haben Sie Ihre erste Kamera bekommen. Das ist 40 Jahre her. Was war das für eine Kamera? Haben Sie die noch in Ehren gehalten?
Ja, meine ersten Kameras, also meine allererste Kamera, wo ich die Kinder fotografiert habe, war eine Agfa Silhouette, glaube ich. Also ohne Belichtungsmesser und ohne alles. Aber dann wurde es eine Nikon und später wurde es eine Leica. Und ich glaube, seit 30 Jahren fotografiere ich mit Leica.
Mhm. Vier Kinder, das so als kleine Fußnote. Hatten Sie auch eine Dunkelkammer zu Hause? Haben Sie selbst entwickelt und so?
Ja, ja, ich hatte eine Dunkelkammer zu Hause, habe die Filme selber entwickelt immer, auch die Vergrößerung und alles gemacht. Ich stand also Tage, Stunden, wochenweise, wirklich wochenweise in der Dunkelkammer, ja.
Mhm.
Ja.
Sie haben eben die Vorzüge geschildert, die das Autodidaktische mit sich gebracht hat, keine Vorbilder, nicht irgendwo geleitet werden von jemandem, sondern Sie konnten Ihren eigenen Stil entwickeln. Wann konnten Sie denn das erste Mal auch Geld verdienen mit Ihren Fotos?
Ich habe von Anfang an, wie ich also wirklich in dem Sinne fotografieren konnte, habe ich also sofort auf zwei Ebenen gearbeitet, immer. Ich habe von Anfang an versucht, dann Aufträge zu bekommen. Eben auch für den Stern habe ich ganz viel gearbeitet, für die Zeit und so weiter. Aber von Anfang an immer an eigenen Themen gearbeitet. Also an eigenen Ideen, die ich dann über Jahre lang verfolgt habe. Also das ist auch etwas, was ein Kennzeichen meiner Arbeit ist. Und ich glaube, wenn ich nur Auftragsarbeiten gemacht hätte, würde ich heute nicht noch so eine große Liebe zur Fotografie haben. Aber dadurch, dass ich immer meine eigene Welt in der Fotografie hatte, das heißt meine eigene Welt erweitert habe, also kann ich immer noch für die Fotografie und für alles brennen in dem Sinne. Und ich habe es in dem Sinne erweitert, mein Feld auch. Ich habe dann Interviews dazu gemacht. Also beim Deutschen Wohnzimmer waren ja schon ein paar Sätze drin.
Das ja, ist die Geschichte, die würde ich gerne hören, weil zunächst war das ja gar nicht so einfach. Das Deutsche Wohnzimmer, das war Ihr erstes Projekt. Sie haben Wohnzimmer fotografiert, die ganz unterschiedlich aussahen, also mit Gewein, mit Schrankwänden und so weiter und so fort. Und Ihre erste Anfrage oder Ihr erster Versuch, Kontakt zu knüpfen zu einem Verlag, der hat sich schwierig gestaltet, oder?
Stimmt, ich habe, und das ist vielleicht auch noch ein Merkmal, alle Projekte, die ich gemacht habe, diese vielen, vielen unterschiedlichen Projekte, ich hatte nie vorher einen Vertrag. Mhm. Also das heißt, immer ohne Netz.
Ohne Sicherheit.
Ja, ohne Sicherheit. Ich habe einfach die Projekte so durchgezogen, weil ich überzeugt war von den Projekten und habe mir dann, wenn sie so dreiviertel fertig waren, immer dann einen Verlag gesucht. Und beim ersten Mal war es so, dass ich einen Verlag konsultiert hatte und angerufen hatte und erzählt habe, dass ich Menschen im Wohnzimmer fotografiert habe. Und dann sagte er, ja, okay, haben Sie einen Namen? Sag ich, ja, Kölblich, also so wie ich mich gemeldet hatte. Sagte er, nein, nein, das meine ich nicht. Wissen Sie, wir verlegen nur Berühmte und Tote. Und das war's dann. Also gut, ich habe dann später natürlich auch einen anderen Verlag gefunden. Aber das war meine erste Erfahrung.
Das zum Thema Fehlerkultur, über die wir gesprochen haben. Ja. Also Scheitern gehört dazu und nicht aufgeben, sondern weitermachen. Und dann haben Sie aber gesagt, dann kam der Text dazu. Also dann haben Sie nicht nur Bilder abgeliefert, sondern...
Dann kam der Text dazu. Also im Wohnzimmer schon gab es ein paar Sätze. Und dann kam auch dann sehr viel Text dazu, zum Beispiel bei den jüdischen Porträts, lange Interviews über Judentum und über die natürlich, über die Persönlichkeiten, die ich interviewt hatte. Und später dann bei Spuren der Macht kam der Film dazu. Also da habe ich wieder mein Repertoire erweitert und bin auch wieder auf Risiko gegangen, weil am Anfang war das extrem stressig, muss ich sagen. Ich habe alles allein gemacht. Ich habe allein die Kamera gemacht, den Ton gemacht, fotografiert und so weiter. Das musste ja alles erstmal auch technisch bewältigt werden.
Gibt es denn immer wieder diese Heureka-Momente, in denen Sie sagen, wow, Durchbruch, es klappt, es läuft, es fliegt?
Nicht so, also nicht in dem Sinne von Durchbruch, sondern es gibt Momente, wenn ich Menschen fotografiert habe oder bei einem Thema fotografiert habe, wo ich gemerkt habe, es ist so toll, es gelingt mir etwas. Und ich habe so tolle Bilder hingekriegt, dass es ein Glücksgefühl entsteht, dass also, oh, oder ein, wenn es ein ganz, ganz fantastisches Gespräch war, wo man so leicht fliegen lernt, ja, also sozusagen. Und das sind die Momente, die ungeheuer beglückend sind und tragend sind. Aber Durchbruch ist, in dem Sinne ist es nicht. Und mhm, es ist auch so, dass man, glaube ich, nie das Gefühl haben darf, ich bin angekommen, weil man träge wird. Deshalb auch immer auch so unterschiedliche Stile, die ich mache, Themen, die ich mache. Also dieses nicht träge werden, mhm, auch sich selber zu fordern, herauszufordern, den Geist auch zu fordern, das ist, glaube ich, das Spannende und das, was einen wieder so belebend macht.
Sind da eigentlich auch Freundschaften entstanden zu Menschen, die Sie porträtiert haben, die Sie besucht haben?
Ja, also ich hatte mit einigen von den jüdischen Persönlichkeiten hatte ich Freundschaften, wie gesagt, bis zu ihrem Tod. Und auch jetzt wieder sind Freundschaften mit den Wissenschaftlern entstanden. Also es ist oft so, dass eben, wie gesagt, immer so ein kleiner Kern an Freundschaften auch mein Leben weiter begleitet, ja.
Weil einfach immer eine Verbindung entsteht zwischen Ihnen und dem Gegenüber, jedenfalls im Idealfall. Wahrscheinlich nicht immer, aber...
Nicht immer, das wäre ein bisschen viel.
Inzwischen schon. Ja.
Aber es sind immer so Einzelfälle, wo man sofort das Gefühl hat, da stimmt etwas. Da stimmt die Chemie oder dass man vom Geist des anderen so angeregt wird, dass man weiß, man würde gerne weitersprechen oder miteinander weiter eben das Gespräch führen, weil man gegenseitig sich was zu sagen hat.
Wann ist ein Mensch schön für Sie, Frau Kölbel?
Schwierige Frage. Das ist wirklich schwierig. Also es ist nicht so sehr die äußere Schönheit. Es ist also, ich glaube, dass ich mich immer wieder anstecken lasse oder begeistern lasse von Menschen, die so lebendig sind. Und diese Lebendigkeit, also um auf den Anfang zurückzukommen, auch in den Augen und auch im Mund, also diese so lebendige Augen. Ich hatte neulich einen Herrn zufällig getroffen und da habe ich mir gedacht, mein Gott, der ist 80 und hatte solche, also so viel Leben in den Augen. Und dadurch entsteht also etwas völlig anderes und das ist das, was mich dann immer wieder sozusagen ja, begeistert, einfach ansteckt und fasziniert, immer wieder aufs Neue.
Zu Gast bei Ursula Heller.
Herlinde Kölbel blickt den Menschen in die Seele.
Haben Sie jemals gedacht oder gehofft, dass man mit Fotos etwas verändern kann?
Vielleicht ganz am Anfang. Aber dann stellt man dann doch realistisch fest, dass die Welt verändern, dass das nicht geht. Aber ich habe auch gerade bei meinem ersten Buch, Das deutsche Wohnzimmer, festgestellt, dass ich sehr wohl Menschen nachdenklich machen kann und anregen kann. Also ich kann mich erinnern, das war damals so, Das deutsche Wohnzimmer, ein Buch, wo sich bisher auf das Thema niemand eingelassen hat. Und plötzlich habe ich die ganze deutsche Wohnkultur gezeigt. Und da haben manche Menschen gedacht, wie bin ich eigentlich selber eingerichtet? Ist das wirklich so, dass ich das so haben will oder habe ich nur sozusagen das so gemacht, weil die Nachbarn das haben oder weil man jetzt so eingerichtet ist? Also das war für mich auch so ein Lerneffekt, ja, was man durch Themen nicht verändern kann, aber doch...
Wie man sensibilisiert und vielleicht auch motiviert. Neugierde ist Ihr Antrieb, das haben Sie uns eben gesagt. Was würden Sie sagen, unterscheidet sich die Neugierde der reifen Herlinde Kölbel, die letztes Jahr 80 geworden ist, von der kindlichen Herlinde Kölbel?
Naja, ich glaube, die ist gar nicht so verändert in dem Sinne. Ich habe natürlich noch sehr viel mehr Lebenserfahrung dazu gewonnen, das ist klar. Die Lebenserfahrung kommt dazu. Aber ich denke, dieses Spielerische oder auch auf Risiko gehen, das ist einfach geblieben. Ich auch hier bei den Reisen durch die halbe Welt mit den Wissenschaftlern wusste ich ja auch nie, was sein wird, was mich erwartet oder wie die Menschen reagieren. Also das heißt also, diese Flexibilität und Risikobereitschaft ist da. Aber die Lebenserfahrung hilft natürlich, bestimmte Situationen besser zu meistern oder vielleicht auch Menschen noch besser zu erschließen, als ich es am Anfang hätte gekonnt, ja.
Sie haben einen Wissenschaftler, den Sie besucht haben für dieses neue Projekt, für Ihr Buch Faszination Wissenschaft. Den haben Sie gefragt, ob er ein fearless man sei, also ein Mann ohne große Angst. Darf ich die Frage weiterspinnen und Sie fragen, ob Sie eine fearless woman sind?
Ich glaube, ich kann das nicht exakt beantworten. Ich bin in bestimmten Situationen, würde ich sagen, ein angstfreier Mensch, aber ich bin nicht grundsätzlich ein angstfreier Mensch. Also in dem Sinne, ich gehe angstfrei vielleicht auf bestimmte Situationen zu oder auf die Wissenschaftler zu. Aber angstfrei kann ich nicht sein, wenn es um Freunde geht, um meine Familie geht. Also in dem Sinne, weil wenn es in den privaten Bereich geht, in meine Familie geht, da kann man gar nicht angstfrei sein, weil das die Menschen sind, die man am meisten liebt und schätzt und natürlich auch immer um sich haben will.
Wir haben verabredet, und daran halte ich mich auch, dass ich über Ihren privaten Bereich nicht rede, dass wir den schützen. Aber ich möchte Sie trotzdem fragen, warum ist Ihnen das so wichtig, dieses private Ich außen vor zu lassen, für sich zu behalten?
Ich denke, dass ich etwas zu sagen habe über meine Arbeit. Und ich hatte ja vorher schon gesagt, für mich ist das ganz entscheidend, das Ego immer zurückzunehmen.
Ja.
Und deshalb, das ist meine Linie von Anfang an in meiner Fotografie und in allem, was ich mache. Und deshalb ist das die gleiche Linie, dass die Private im Hintergrund ist gegen das, was ich mache. Und ich denke, in meinen Themen sieht man sehr wohl auch mein Denken oder meine Haltung. Und somit muss man halt vielleicht ein bisschen anders hinschauen.
Also es ist eine Art von Bescheidenheit. Und wie schaffen Sie das, da immer so konsequent zu sein und letztlich dann auch einen Stopp einzubauen, Pokerface aufzusetzen? Also das ist ja, sonst ist Ihnen der Schalk ins Gesicht geschrieben. Da sind Sie ja fast irgendwie Diplomatin oder könnten für einen Bundesnachrichtendienst arbeiten.
Na, überhaupt nicht. Das ist ganz einfach. Es sind einfach Dinge, die ich nicht mache.
Punkt. Genau. Sie sind mal als in irgendeinem Zeitungsartikel, ich weiß jetzt nicht mehr, wo ich das gelesen habe, bezeichnet worden als so eine Mischung aus Pumuckl und Dame. Pumuckl, gut, aufgrund der auffälligen Frisur, der roten Haare, aber auch ist der Schalk auch etwas, was Ihnen so immanent ist, das Verschmitzte, so ein bisschen was Spitzbübisches?
Kann sein, natürlich. Also, obwohl ich ein sehr ernsthafter Mensch bin, muss ich natürlich schon sagen, da ist ein sehr starkes Gegengewicht da. Aber ich denke auch, dass es manchmal hilft, auch eine leichte Haut zu haben und dadurch auch ins Gespräch mit Menschen zu kommen. Und das geht natürlich nur, wenn man eine gewisse Weise, wenn man sie anspricht auf eine Weise, wo sie etwas entgegnen können, wo sie sich nicht angegriffen fühlen und wo sie dann sozusagen, wo ein Dialog spielerisch dann sich entwickelt.
Ohne diese Gabe könnten Sie wahrscheinlich die Menschen gar nicht öffnen und würden den Ernst der Sache gar nicht weitertreiben können, der Ihnen so am Herzen liegt. Kann das sein?
Kann sein. Also es ist wirklich so, dass ich halt immer meinen eigenen Weg gegangen bin und meine eigenen Erfahrungen dann gemacht habe, natürlich in jeglicher Weise, aber auch mich wenig umgesehen habe, was andere machen. Oder auch, ich habe nie bei all den Themen mir auch nie angeguckt, was ist schon da, was haben andere gemacht. Das interessiert mich nicht. Ich habe wirklich immer die Themen aus mir heraus erarbeitet, weil ich gefunden habe, dass es nur dann etwas ist, was wirklich authentisch ist. Ich habe auch nicht mit jemandem darüber oder mit wenigen darüber geredet, weil ich es nicht zerreden will.
Ja.
Und dadurch kommt eine andere Strenge hier rein, Ernsthaftigkeit. Und ich glaube, wenn man guckt zu sehr auf andere, dann verbessert man seine eigenen Projekte und es wird dann irgendein Mischmasch, aber nicht mehr das, was man wirklich sagen will. Und noch etwas, es ist ein ständiger Dialog in meinem Kopf. Es ist eine ständige Diskussion in meinem Kopf. Über das Thema, bist du auf dem richtigen Weg, möchtest du das machen oder das machen sollen und so weiter. Aber es ist mein eigener Dialog.
Und Sie bleiben aber gleichzeitig offen für Impulse von außen. Sie haben gesagt, das sind zum Beispiel Freundschaften zu jungen Wissenschaftlern entstanden, die Sie ja sicherlich inspiriert haben bei diesem Weg, den Sie jetzt gegangen sind.
wenn man nicht mehr offen ist und neugierig ist, dann kann man gleich einpacken.
Das stimmt, das wollen wir nicht. Was, Frau Köbel, würden Sie einem kleinen Kind sagen, was ist der Zauber an Ihrem Beruf? Wofür sind Sie besonders dankbar? Sie sind mit so vielen Preisen ausgestattet worden, gefeiert worden, was Ihnen wahrscheinlich in Ihrer Bescheidenheit gar nicht so wichtig ist. Also was ist für Sie so das Beseelende, das, was Sie glücklich macht?
Es sind die wirklich fantastischen Begegnungen mit Menschen, die Gespräche mit Menschen, also gerade nicht nur die Fotografie, aber auch bei mir sehr stark auch die Interviews und hören, hinhören, hören, wie jemand etwas sagt, aber auch hören, was der andere nicht sagt. Mhm. Und das ist es, glaube ich. Das sind diese Feinheiten, Sensorien zu haben, was sagt der andere nicht.
Herzlichen Dank, dass Sie sich auf uns eingelassen haben. Vielen Dank für diese Stunde, Helinde Kölbel.
Ich danke Ihnen, Frau Heller.
Das war zu Ehren Ihres 85. Geburtstages die Wiederholung des Gesprächs mit Helinde Kölbel von vor 4 Jahren. Und wir haben in der letzten Stunde nicht nur eine große Menschenporträtistin, sondern auch eine große Menschenfreundin kennengelernt. Morgen ist dann Senthuran Varatharaja zu Gast in 1:1 der Talk. Der wollte eigentlich in Philosophie promovieren, doch dann krempelte ein nächtlicher Facebook-Chat mit einer Unbekannten sein Leben um.